bisschen zu dunkel oder was? Schon, kann ein bisschen heller machen, gell? Wenigstens die Lamellen ein bisschen hoch oder so. Wir sind letztes Mal hier hineingetaucht in das Matthäus-Evangelium, ins dritte Kapitel. Haben uns jetzt gleich Tag, ne? Wunderbar. Wir haben uns mit dem Text befasst, Vers 1 bis Vers 6. Und wir haben gesehen, wie hier der zweite Schritt eigentlich da ist, dass Jesus bekannt gemacht wird. Ja, wir haben gesehen, dass vieles geschieht im Verborgenen, versteckt, irgendwo, in einem Haus oder in einem Stall. Also es ist unter der Decke irgendwo, geschieht es heimlich fast, kann man sagen. Und jetzt ist es an der Zeit, es muss bekannt gemacht werden. Es muss nach außen hin gesagt werden, passt, alles gut, dass Jesus geboren ist. Der König ist endlich gekommen. Der einzige Grund, warum eigentlich die Welt überhaupt noch weiter bestanden hat oder warum überhaupt noch Hoffnung ist, gewesen ist, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Diese Verheißung ist endlich eingetroffen. Jesus ist da. Und dann kommen erst die Weisen und sagen und fragen in Jerusalem. Das ist die erste Ankündigung. Die zweite ist in Johannes, dem Täufer, der kommt. Wiederum das gleiche Wort, dieses Kommen. Kommt und predigt in der Wüste. Und in Vers 13 wird dann der dritte Schritt sein, wo Jesus selber dann kommt. Ja. Und wir haben uns angeschaut, diesen Text, und ich würde ihn auch gerne noch einmal lesen. Vers 1 lesen wir nochmal los und dann lesen wir bis Vers 12. Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser, also das heißt Johannes, ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt der Wurzel an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das ist der Text. Wir werden heute Vers 7 bis 10 näher betrachten. Nächstes Mal wollen wir dann weitergehen bis Vers 12, wenn der Herr erlaubt. Aber wir haben gesehen oder sehen in diesem Text hier, wie viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen. Okay, es kommen mehrere Pharisäer, Sadduzäer. Warum kommen die zu seiner Taufe? Nun, das hat seinen Grund in Vers 5 und Vers 6. Da heißt es, ging zu ihm hinaus, Jerusalem. Und wenn Jerusalem hinausgeht, auch wenn das nicht bedeutet, dass jeder Einzelne hinausgegangen ist, aber wenn sich Teile eines Stadts in Bewegung setzen und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, dann bleibt es gewissen Leuten nicht verborgen. Das sind die Pharisäer und die Sadduzäer, die merken das. Und die gehen da eben auch hinaus und wollen wissen, was da los ist. In Kapitel 2, Vers 4 haben wir bereits etwas gelesen von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten. Die führt uns Matthäus im zweiten Kapitel schon ein. Die hohen Priester, das ist klar, wer das sind, wenn es normale Priester gibt. Und wenn es die hohen Priester gibt, dann sind das die Chefs, kann man sagen. Ja? Das sind die Führenden. Das sind die führenden hohen Priester. Und die hatten viel Einfluss, die hatten viel Macht, auch sogar politisch. Ja? Und diese Schriftgelehrten, das waren die, die in den Synagogen gelehrt und unterrichtet hatten, die das Alte Testament an das Volk ausgelegt haben. Ja. So, jetzt führt uns Matthäus zwei neue Personengruppen ein. Das sind die Pharisäer und die Sadduzäer. Und die werden euch mehr oder minder bekannt sein. Ich denke nicht, dass ihr diese Begriffe zum ersten Mal hört. Aber es ist interessant. Ich finde es sehr interessant, dass die zusammen genannt werden. Das heißt, die Pharisäer und Sadduzäer kamen. Und das weckt einem so den Eindruck, dass die so mehr oder weniger fast Hand in Hand gekommen sind. Ja, also Seite an Seite. Die kommen zu dieser Taufe von Johannes. Und wisst ihr, warum es verwunderlich ist? Weil das eigentlich keine großen Freunde waren. Pharisäer und Sadduzäer, könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wenn wir uns im Bundestag ein bisschen umschauen, da gibt's die Linke, dann gibt's die AfD. Und die sind ungefähr so, ja. Nicht ziemlich beste Freunde. Die sind ziemlich so das Gegenteil eigentlich. Und damit wir uns ein bisschen vorstellen können, habe ich das einfach so in einer Tabelle ein bisschen zusammengefasst. Die hatten an vielen Punkten die Meinungsverschiedenheiten. Die Pharisäer, die haben das ganze Alte Testament als von Gott genommen, das Gesetz, die Schriften und auch die Propheten. Die Sadduzäer, die haben gesagt, ach, der Propheten und all das ist zweitrangig, mindestens. Das, was für uns verbindlich ist, sind die ersten fünf Bücher Mose. So, also schon mal eine andere Bibel, schon schwierig. Die Pharisäer, die hatten ein stärkeres, eher ein religiöses Interesse, die haben einen Fokus auf Religion, auf all diese Dinge gehabt. Deswegen kamen auch aus den Pharisäern, waren einige von den Pharisäern eben auch diese Schriftgelehrten. Deswegen werden sie oft zusammen genannt. Ja. Das waren in erster Linie die Pharisäer. Bei den Sadduzäern, die hatten auch ein starkes politisches Interesse. Die waren vernetzt überall hin deswegen waren die bei den Hohepriestern und die hatten viel, viel Einfluss, viel Macht im Volk und das zeigt sich im nächsten Punkt auch. Die Pharisäer, die waren sehr feindlich gegenüber Rom, sehr ablehnend, sehr separatistisch, würde ich mal sagen, ja. Haben nichts mit denen zu tun, haben außer Verachtung nicht viel übrig für sie. Bei den Sadduzäern, die haben gesagt, wir machen gemeinsame Sache, so mehr oder weniger, ja. Also sie haben sich mit denen verquickt, haben mit denen Geschäfte abgeschlossen oder Vereinbarungen getroffen, haben das so einfach die Macht mit ihnen geteilt ein bisschen, ja. Dann die Pharisäer, die haben geglaubt, dass es Engel gibt, dass es Geistwesen gibt, dass es da unsichtbare Wesen gibt in einer anderen Welt. Die Sadduzäer haben gesagt, alles Humbug, gibt's nicht. Es gibt Gott, aber sonst gibt es keine Engel, nichts dergleichen. Im letzten Punkt, die Pharisäer, die haben daran geglaubt, dass es eine Auferstehung gibt und dass es ein ewiges Leben geben wird. Und die Sadduzäer haben gesagt, no. Ist dieses Leben vorbei, ist alles vorbei. Also das ist sehr, sehr interessant. Wir können eigentlich sagen, die Pharisäer, die waren so die Erzkonservativen und die Sadduzäer, das waren so die Liberalen. Ja, das waren die, die frei waren. Ja. Und wir sehen, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Ja. Wir denken, ja, früher haben alle Leute an Gott und das ewige Leben geglaubt und wie auch immer. Also, allein im Judentum gab es eine große Partei, die das ewige Leben bestritten hat. Ja. Und das ist nicht unerheblich. So, aber wenn dann Leute so gegensätzlich sind, ja, warum stehen die jetzt Seite an Seite und sagen, jetzt müssen wir aber mal schauen, was da los ist? Wie kann das gehen? Es ist interessant, beide sehen auf einmal eine Bedrohung aufkeimen, die für sie beide zur Bedrohung wird. Sowohl für die Pharisäer als auch für die Sadduzäer. Sie haben jeder ihren Einfluss, die Pharisäer eher in den Synagogen und in dem religiösen Bereich, ja, haben da auch ihren Einfluss, ihre Macht. Die Sadduzäer, die haben es eher auf der politischen Ebene, aber sie sehen auf einmal, da kommen eben viele zu Johannes und da sehen sie eine Bedrohung. Und Vers 7 heißt es, als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah. Wohl dem, der jetzt nicht eine sehr freie Übersetzung hat, weil ich habe dann 2, 3 nachgelesen, wo dann übersetzt wird, um sich von ihm taufen zu lassen. Das steht aber nicht da. Das heißt nur, dass sie zu seiner Taufe kamen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie sich in die Reihe angestellt haben und gesagt, wir wollen auch. Das kann sein, aber es kann auch sein, dass sie einfach aus einem anderen Grund gekommen sind. Wir sehen, wenn wir Johannes aufschlagen wollen, dann das könnt ihr zu Hause nachblättern, Kapitel 1, Vers 19, sehen wir, wie die Pharisäer und die Sadduzäer Leute schicken und sagen, geht mal zu Johannes und fragt ihn mal, wer er ist. Und hier kommen die dann zu denen und fragen, ja, bist du der Christus, bist du der Prophet, bist du der Elia? Und dann muss er sich vor denen rechtfertigen, warum er denn tauft, wenn er nicht jemand von denen ist, wie er sich denn erlaubt. Also wir sehen den Pharisäern und den Sadduzäern, worum geht's denn? Es geht ihnen da rauszufinden, was ist da los. Später bei Jesus werden wir genau dasselbe sehen. Heißt es dann, Lukas 5 kann man nachlesen, heißt es dann, dass aus Jerusalem Pharisäer gekommen sind und die saßen und haben zugehört, wie Jesus gelehrt hat. Aber ich meine, sind die gesessen, weil sie gesagt haben, wir glauben, dass tatsächlich der Messias gekommen ist. Wir wollen ihn so gerne kennenlernen. Oder sind sie so gesessen? Das können wir uns nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass der wirkliche Grund einfach war, dass sie kommen wollten und schauen wollten, es einfach untersuchen wollten, was es damit auf sich hat. Mit einer sehr, sehr kritischen Haltung. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, als sie dorthin gegangen sind. Wie sie sich das ausgemalt haben, wie sie jetzt da empfangen werden. Ich glaube aber, dass sie sich mit Sicherheit nicht auf diese Begrüßung eingestellt haben. Denn anstatt, dass der rote Teppich für sie ausgerollt wird, so wie sie sich das gerne hätten, sieht Johannes sie und unterbricht alles, was er sagt, und redet sie an. Und sagt als erstes, Otternbrut. Ich weiß nicht, wie ihr euch heute gefühlt hättet, wenn ihr in die Gemeinde hineinkommt, alles ist gut, wunderbar. Und einer sagt zu euch, ihr Otternbrut. Da ist es eine kalte Dusche, wie man sie sich nur vorstellen kann. Aber was bedeutet denn das, warum so ein Begriff? Was sind Ottern? Ottern sind Giftschlangen, oder? Ja? Das sind Schlangen, die einem allein bei dem Namen einen gewissen Respekt einflößen. Es hat zu tun, oder so Begriffe kommen uns wie Bosheit, wie Gefährlichkeit, List, Verschlagenheit. All das schwingt da sofort mit. Wenn er, oder an was es uns natürlich sehr schnell denken lässt, ist, wenn wir zurückgehen in der Bibel, oder? Genesis 3, die alte Schlange. Wer ist das? Satan selbst. Wenn er sie jetzt also eine Brut nennt, was ist denn eine Brut? Wenn eine Schlange brütet und auf ihren Eiern liegt, was wird dann wahrscheinlich aus den Eiern rauskommen? Süße, niedliche Kaninchen, oder? Oder Küken. Was wird da rauskommen? Da werden kleine Schlangen rauskommen, kleine Ottern. Wenn er sie eine Otternbrut nennt, dann nennt er sie nichts anderes als Kinder des Teufels. Er nennt sie Kinder des Satans. Später wird Jesus es noch viel deutlicher sagen, wenn wir Johannes 8 aufschlagen. Neben der Tatsache, dass Jesus selbst diesen Spezialbegriff eigentlich für diese Pharisäer verwendet, sehen wir hier in Johannes 8, Vers 37, und vorher ist diese ganze Situation da, Jesus sagt, ihr könnt frei werden. Wunderbares Angebot. Gehorcht mir, folgt meinem Wort, ihr werdet frei werden. Sagen, frei von was? Wir sind nie Sklaven gewesen, von was willst du uns denn befreien? Wir sind frei. Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und allein der Sohn wird bleiben im Haus. Wenn ihr bleiben wollt, solltet ihr euch mit dem Sohn gutstellen. Vers 37, ich weiß, und dann sagt er, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Ich weiß es, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe, auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie aber antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Dann würdet ihr euch so verhalten, wie Abraham ist. Dann würdet ihr zeigen, dass ihr Abrahams Kinder seid. Sagt er. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe und die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Das später sagt er hier in dem gleichen Abschnitt, Abraham sah meinen Tag und er hat sich gefreut, hat gejubelt. Er sagt, aber ihr versucht mich umzubringen, das ist genau das Gegenteil von dem, was Abraham getan hätte. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie aber sprachen uns zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Das muss man näher anschauen, aber ich fürchte fast, dass sie hier, dass sie sich hier gegenüber Jesus abgrenzen und auf die Umstände anspielen, durch die Jesus geboren ist. Wovon sind sie ausgegangen, wie Jesus geboren worden ist? Haben sie geglaubt an die Jungfrauengeburt, oder? Ja? Haben sie geglaubt, dass der Heilige Geist, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist? Nein. Sie haben gesagt, das war Hurerei. Aber wir sind übrigens nicht durch Hurerei. Wir haben wenn du so willst, wir haben einen Gott. Wir haben einen Vater, das ist Gott. Was sagt Jesus zu ihnen? Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Das ist genau dieselbe Dusche. Ihr seid aus dem Teufel. Kannst du einem Pharisäer, der so überzeugt war von sich, versteht ihr, kannst du dem was Schlimmeres sagen? Kannst du eigentlich nicht. Wisst ihr, genauso wie die Pharisäer und wie die Sadduzäer geschockt waren mit Sicherheit, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, geschockt waren über diese Begrüßung, so ist auch der moderne Mensch heute geschockt, wenn du ihm seinen eigentlichen Zustand offenbarst. Wisst ihr, weil heute sind wir alle der Überzeugung, ja, alle Menschen sind ja irgendwo Gottes Kinder, oder? Egal, wie wir gestrickt sind, egal, ob so, wir sind alle Gottes Kinder. Das hört sich auch gut an, oder? Ganz ehrlich, es hört sich gut an. Ich finde nicht, dass ich, das ist eine blöde Idee. Nee, also es hört sich eigentlich erstmal gut an. Aber wenn wir in derselben Auflehnung gegenüber Gottes Wort, gegenüber seinem Evangelium leben, wie es von Anfang an der Teufel getan hat. Das Wort zu nehmen, umzudrehen, umzudeuten, sich zurechtzulegen, sollte Gott gesagt haben, in Frage zu stellen, wessen Kinder, als wessen erweisen wir uns? Als Kinder Gottes? Nicht als Kinder des Teufels. Das ist die kalte Dusche, das ist die Wahrheit, die wir hier sehen. Und dabei können wir, wir können tausendmal behaupten, wir sind Gottes Kinder, ja, wir sind Gottes Kinder. Wenn es nicht durch Christus Wahrheit ist, dann stimmt's nicht. Dann stimmt's nicht. Und das ist eine Lüge. Es kommt nicht von niemand anders als vom Teufel selbst. Weil, wisst ihr, der Teufel, wenn du davon ausgehst, wenn du dem Teufel gehörst, aber davon ausgehst, ich bin ein Kind Gottes, dein Teufel ist zufrieden damit. Du musst sie nicht bekennen. Er ist zufrieden damit, wenn du dich in falscher Sicherheit wiegst. Das ist das ganze Thema, worum es hier geht in Matthäus 3. Nun aber, wenn es natürlich besonders eigentlich auf alle zutrifft, du kannst eigentlich die Menschheit teilen, du kannst sie teilen. Entweder du bist ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Es gibt keine Mittelkategorie. Auch wenn das natürlich eine geistliche Realität, eine geistliche Wahrheit ist, so sehen wir doch, dass der Johannes hier das ganz besonders zu den Pharisäern und Sadduzäern sagt. Okay, er hat nicht erstmal alle Menschen so angesprochen, also deswegen will ich Mut machen, nicht alle, bin nicht jedem gleich mit dem Wort oder mit diesem Ausdruck zu begegnen. Ja, aber zu denen sagt das. Warum denn ausgerechnet zu denen? Weil sie nicht nur gewisse Überzeugungen hatten und für sich so gesessen sind und die für sich bewahrt haben, sondern warum? Weil sie die laut proklamiert haben, oder? Weil sie, wie sagt Matthäus 23 dann später, weil sie blinde Blindenführer sind. Weil sie Irrlehrer sind. Weil sie andere mit anderen zusammen in die Grube hüpfen. Es reicht nicht, dass sie selber da rein, nehmen andere noch mit. Was meint ihr? Ist diese Otternbrut bis heute ausgestorben oder nicht? Ist nicht ausgestorben. Auch wenn man es heute nicht mehr sagen darf. Die ist nicht ausgestorben. Und wisst ihr, es ist egal, wie sich die Otternbrut kleidet. Ob sie im Pharisäergewand kommt, so konservativ, strenggläubig, aber in Wahrheit eben doch götzendienerisch. Wie ich viele Parallelen sehe zur katholischen Kirche. Oder auch wie die Sadduzäer, die im liberalen Gewand kommen, wo viele weite Teile von der Landeskirche, aber auch von vielen Freikirchen davon betroffen sind. Ihr Lieben, diejenigen, die das proklamieren, die da vorne dran stehen, das ist Otternbrut, wisst ihr das? Johannes durfte das damals nicht sagen, ich darf es auch nicht sagen, aber es ist Wahrheit. Und nicht, weil die was anderes denken, als was ich sage, sondern weil sie das Gegenteil behaupten von dem, was Gottes Wort sagt. Nicht an allen Stellen, aber an manchen entscheidenden. Warum sage ich das hier? Die sind ja jetzt nicht da, oder? Ist ja egal. Muss man vor Ottern warnen? muss man dazu sagen, dass Ottern gefährlich sind? Eigentlich ist es klar, oder? Was mir am Herzen liegt jetzt, was uns anbelangt, ihr Lieben, Otternbrut ist gefährlich. Es ist nicht etwas, wo man spielt, oder? Tut ihr bei euch zum Kind in den Laufstall eine Otter mit rein? Können sie schön miteinander spielen? Macht man das? Lieber nicht. Was ich euch sagen möchte, seid vorsichtig. Wir sind nicht die, die hier sitzen und die alles beurteilen können und sagen, wir kennen die Gefahren, wir wissen schon Bescheid. Wir müssen nachdenken, wir müssen überlegen, wessen wir uns aussetzen, welche wir nicht aussetzen. Wir prüfen, ja, prüfen ist richtig. Es ist nicht, ihr sollt mich genauso prüfen, aber anhand vom Wort, das ist wichtig. Matthäus 16, Vers 6, was sagt Jesus zu den Jüngern, als sie unterwegs sind im Boot und haben Brote vergessen? Was sagt Jesus zu ihnen? Hütet euch, sagt er. Seht zu, Jesus sagt in Matthäus 16, 6, Jesus sprach zu ihnen, seht zu, hütet euch, passt auf. Ja, wir schaffen das schon, gell? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Passt auf. Okay, das ganze andere, worum es da geht, aber Jesus will ihnen etwas weitergeben, will ihnen ans Herz legen. Hey, passt auf. Hütet euch. Wenn wir die ganzen Endzeitreden aufschlagen, was sagt er als erstes in Bezug auf die Endzeit? Wenn damals schon mal sich vor den Pharisäern hüten muss, was sagt er da in der Endzeitlehre? Seht so, dass ihr nicht verführt werdet. Denn es werden viele aufstehen. Dann kommt gleich das nächste Fettnäpfchen. Otternbrut, wie kann man sowas sagen? Riskiert er doch seinen Hals damit. Er sagt, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Zorn. Kann man über Zorn sprechen? Wisst ihr, das finde ich interessant. Der Johannes fängt hier nicht an zu diskutieren. Wird da ein Zorn Gottes oder ein Gericht Gottes kommen? Er sagt, es ist so. Es ist so. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst es glauben, du kannst es ablehnen, aber es ist. Stell es als Tatsache hin. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Frage. Weißt du das, dass da ein Zorn kommt? Jetzt mal nur, was deine Position da drin ist, eine Frage. Aber weißt du, dass einer kommen wird? Oder nicht so genau? bist du dir dessen bewusst? Oder bist du so, ich weiß nicht, wie du bist. Bist du so ein Sadduzäer, der sagt, die ganzen Sachen, Zorn, Gericht, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, was ihr nach außen hin sagt und bekennt, ich weiß es nicht, das kann man ja hören, aber was ihr in eurem Herzen denkt, das weiß ich nicht. Ich will euch, dass ihr euch prüft. Das sind keine nebensächlichen Fragen. Ich weiß nicht, wenn du so ein Sadduzäer bist, der sagt, wer weiß. Die Bibel ist sehr, sehr klar. 1. Thessalonicher 5, zwei Stellen, ich mit euch aufschlagen. 1. Thessalonicher 5. Vers 1 sagt, Paulus schreibt zu denen so: Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Ihr wisst bestens Bescheid. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und nochmal, da geht es nicht in erster Linie darum, dass es ganz heimlich geschehen wird und dass keiner es mitbekommt. Sondern worum geht es? Der kommt dann, wenn du überzeugt bist, jetzt wird er nicht kommen. Also überraschend, plötzlich. Auf einmal ist es da. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Sie werden nicht entfliehen. Das ist genau dasselbe Wort, was Johannes hier benutzt hat. Wer hat euch gewiesen, dem Zorn zu entfliehen? Sind wir uns dessen bewusst, dass das nicht nur ein Zorn kommen ist, sondern dass es besser ist, dem zu entfliehen? Es ist besser, wenn man die Flucht von diesem Zorn ergreift und einen sicheren Platz erreicht. Es ist besser. Hebräer 12. Ich will nur, dass ihr seht, das ist etwas, was uns quer durch das Neue Testament gelehrt wird. Es ist keine, Speziallehre von Johannes dem Täufer, wo er gedacht hat, wollen wir auf die Tube drücken. Hebräer 12, 25 heißt so, seht aber zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und wer ist der da redet? Das ist Gott selbst. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, das ist Mose, Also die sind nicht entkommen, nachdem sie den abgelehnt haben. Wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Und das ist natürlich Jesus. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, die wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer ist der zu fürchten ist? Versteht ihr, es ist nicht irgendwie ein Feuer, das wir vor Naturkatastrophen oder vor Kriegen oder vor was auch immer, vor was wir Angst haben und rennen sollten. Wer ist derjenige? Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wisst ihr, Gott, ich muss das immer wieder sagen, aber Gott ist nicht die Schaufensterpuppe, zu der wir ihn gemacht haben. Er ist nicht der, wo wir meinen, mit dem kann man so und so umspringen. Wohl dem, der das begreift. Und die nächste Täuschung ist ja die, ja, wenn überhaupt ein Zorn kommt, dann ist der weit weg, oder? Dann ist er weit weg. Das dauert noch. Da kannst du sogar in die Bibel gehen und sagen, da muss ja noch das passieren, da muss ja noch das passieren. Was sagt unser Text? Wisst ihr nicht, dass es noch 3 Jahre nur noch dauert, oder? Nein, das ist nicht gesagt. Schaut mal hier in Vers 10, ich springe ein bisschen, das andere werden wir auch noch ein bisschen beleuchten, aber jetzt Vers 10. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also, wenn die Axt noch in der Werkstatt ist, dann weißt du, es dauert noch eine Weile. Wenn die Axt schon am Baum liegt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eines Signales bedarf. Ja? Steht da. Der Baum ist hier. Übrigens angelegt an der Wurzel. Interessanterweise. Normalerweise sagt Johannes, war halt kein Forstarbeiter, ne? Wusste nicht genau, wie man Bäume fällt. Aber was bedeutet das? Wenn über das Volk Israel gesagt wird, wird ausgerissen, aber da bleibt noch ein Wurzelstock übrig. Was bedeutet das? Da bleibt noch ein Rest da. Und dann kann daraus wieder nochmal was hervorsprießen. Wenn es an die Wurzel angelegt ist, weil bedeutet was? Dass es vollständig ausgerottet wird. Wird vollständig abgebrochen. Und es bedarf eines Signals. Und der Baum ist gefällt. Das ist das Bild, das hier vorliegt und das uns warnen soll. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Es ist alles bereit. Und wisst ihr, jeder, der ein Kind des Teufels ist, der läuft eigentlich, wenn du es so in meinem bildlichen Sinne sagen willst, der läuft permanent, läuft mit dem Messer an der Kehle. Es ist ein Augenblick, es ist ein Moment, im Straßenverkehr, wo auch immer, und es ist vorbei. Und der Baum ist abgehauen. Was passiert aber dann mit dem Baum? Er ruht in Frieden, ne? Ruht in Frieden. Nein, er wird ins Feuer geworfen, heißt es hier. Und das ist, was ist das für ein Feuer? In Vers 12 heißt es, am Ende vom Vers, wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das heißt, es ist ein Feuer, das kannst du nicht kaputt machen. Das verlöscht nicht einfach irgendwie. Das ist ein Feuer komplett außer Kontrolle, wobei das nicht heißt außer Kontrolle von Gott. Die Bibel ist nicht sehr detailliert, ihr Lieben, über das, was dieses ganze Thema Hölle und all diese Dinge anbelangt. Wir können dann keine, und das ist auch nicht das Ziel. keine große, detaillierte Lehre darüber jetzt aufstellen und sagen und so und das und das und das. Es gibt einige Dinge, die wir darüber wissen müssen und vielleicht auch zu entdecken müssen, aber es ist ein Ort der Strafe. Das ist klar. Es ist ein Ort der Strafe. Und definitiv etwas, dem es sich lohnt zu entfliehen, ihr Lieben. Dem es sich lohnt zu entfliehen. Lass uns das wahrnehmen. Jeder, der ein Kind noch des Teufels ist, das ist eine absolut ernste Situation. Eine absolut ernste Situation. Weil, wisst ihr, wie viel Aufwand betreiben wir, Prüfungen zu schaffen? Wir hatten das vorher kurz. Prüfungen zu schaffen, Projekte zu erledigen, Dinge zu regulieren. Das Allerwichtigste ist, dass wir dem Zorn entkommen sind. Dass wir dem entflohen sind. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann müssen wir die allergrößten Aufwendungen aufbringen, damit wir das sicherstellen. Okay? Prioritäten. Denn die Axt liegt schon an. Es ist eine sehr, sehr klare und sehr, sehr deutliche Warnung. Lukas 13. Lukas 13, Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, sucht es, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Wie an anderer Stelle sagt er, werden sie klopfen, dann sagen: Wir waren doch auch in der Kirche. Wir haben doch auch dies oder jenes getan. Wir sind doch auch getauft worden. Wir sind doch auch Gemeindemitglieder gewesen oder was auch immer. Viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können, wenn es dann zu spät ist. Also die Sadduzäer, die haben sich sicher gewähnt. Warum dachten sie, dass sie dem Zorn entkommen würden? Wer hat sie gelehrt, sozusagen? Wer hat sie sicher gemacht? Was hat sie sicher gemacht? Ihre Sicherheit war, das gibt es ja gar nicht. Wir machen die Augen zu und sagen, da, ist nicht da. Das war ihre Sicherheit. Und er antwortet ihnen darauf und macht ihnen sehr, sehr deutlich, oh doch, es ist da. Was war die Sicherheit der Pharisäer dagegen? Und auf die geht er, das ist eine andere Sicherheit. Die haben, wisst ihr, das ist das Interessante, die haben geglaubt, dass das ewige Gericht kommen wird. Die haben geglaubt, dass es einen Zorn gibt, dass es eine Ewigkeit danach gibt. Und dennoch wiegten sie sich in falscher Sicherheit. Was heißt es in Vers 8? Matthäus 3, Vers 8: Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Naja, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun, oder? Interessant. Warum? Was ist das für eine Versicherung? Und das war tatsächlich ihre Versicherung, ihr Lieben. Wie kannst du dir sicher sein, dass du in den Himmel kommen wirst? Ja, ganz klar. Ich stamme von Abraham ab. Abraham ist mein Vater. Und das ist gar keine so dumme Begründung. Wir denken, was ist das für eine dumme Begründung? Das ist gar keine so dumme Begründung. Warum? Weil sie sich beruft auf was? Auf die Verheißung Gottes. Was für Verheißung? Was steht in Genesis 12, Vers 3? Vers 2 und 3? Dass Gott den Abraham zum Segen machen wird und dass er ihm reiche Nachkommenschaft geben wird, oder? Und er sie segnen wird. Ja, wenn der Abraham so große und wunderbare Verheißung bekommen hat und seine ganze Nachkommenschaft, seht ihr das? Sie vertrauen auf Gottes Wort, auf seine Verheißung, oder? Ist doch gut. Wie? Ja, wenn das wahr ist, dann kann Gott sie doch nicht verdammen, oder? Allein damit er seine Verheißung aufrechterhalten muss. Gott kann sie nicht verdammen, es geht nicht. Sie sind Kinder Abrahams, sie sind genau diese Nachkommen. Ja, das ist spannend, oder? Und wie viel mehr sie, oder, dass sie so eifrig sind, auch sein Gesetz zu beachten und zu bewahren. Also doppelte Versicherung. Was sagt Johannes der Täufer? Das ist interessant. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also was klingt damit? Was klingt damit? Gott wird seine Verheißung an Abraham erfüllen, oder? Das ist nicht die Frage. Er wird darüber wachen, dass die Verheißung sich erfüllt. Aber weißt du was? Er kann genauso gut diese Steine nehmen und dem Abraham zu Kindern machen. Weil es nicht um leibliche Abstammung geht, weil es nicht um eine Folge geht, dass man sagen kann, ja, ich kann vielleicht beweisen über meine ganzen Vorfahren, dass der Abraham mein Vater ist und deswegen bin ich sicher. Nein. Und ich glaube übrigens, dass Gott genau das später getan hat. Leblose, tote Heiden hat er genommen. Steine, ja. Die weit weg waren, wo du sagst, das ist kein Leben da, das ist kein geistliches Leben da. Nichts dergleichen. Hat genau diese genommen und hat sie zu Abrahams Kindern gemacht. Boah. Und denen, Galater 3, könnt ihr lesen, gilt die Verheißung. Das sind Nachkommen Abrahams. Wisst ihr, das Problem ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie viele von euch sich auf Abraham berufen. Wenn ich es im geistlichen Sinne tue, dann ist gut, aber ich meine, als eine falsche Versicherung. Ich glaube, da seid ihr nicht so wirklich in der Gefahr. Aber gibt es das? Falsche Sicherheiten? Gibt es das? Ja, ihr Lieben, es gibt. Das ist, was ich euch ans Herz legen möchte. Wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt über den Glauben, was ist immer das Erste? Ich habe so den Eindruck oft, das Erste, man muss sich verteidigen, oder? Ich meine, ohne dass ich überhaupt jetzt erstmal angegriffen habe und gesagt habe, was für ein schlechter Mensch du bist, habe ich ja auch gar nicht gesagt. Aber wenn sie merken, du gehst in die Kirche, du bist gläubig, ja, aber ich bin auch nicht so schlecht. Ich bin auch kein Gauner. Ich gehe jetzt zwar nicht unbedingt in die Kirche, aber ein schlechter Mensch bin ich auch nicht. Falsche Sicherheit. Eine trügerische Sicherheit. Das ist Eis, das nicht trägt. Ja, aber ich bin ja Teil der Gemeinde. Ich gehe sogar regelmäßig in Gottesdienst. Ich spende sogar. Ich besuche, komme so oft ich kann, bin ich dabei. Was ist damit? Das ist keine falsche Sicherheit. Falsche Sicherheit. Sogar so weit, ihr Lieben. Ich habe ja auf einer gewissen Veranstaltung habe ich mal ein Gebet gesprochen. Dann bin ich nach vorne gekommen, habe ein Gebet gesprochen, ja. Und deswegen bin ich ja gläubig jetzt. Bin ich sicher. Ja? Es ist das? Dadurch, das sind alles, ihr Lieben, das sind alles sehr, sehr gefährliche und falsche Sicherheiten. Aber woher weiß ich denn dann, ob ich nicht einer falschen Sicherheit erliege? Woher weiß ich das? Die Frage ist, hast du Buße getan? Bist du umgekehrt? Versteht ihr das? Das ist doch das Ganze, worum es hier geht in dem Text, oder? Und was sagt er hier in Vers 8? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Nochmal, aber was heißt Buße? Ich will es mit euch nochmal in drei Aspekten nochmal klar machen und dass wir verstehen, was das bedeutet, Buße, weil das ist solche Begriffe. Ja, was heißt das denn jetzt? Der erste Schritt von der Buße oder das erste ist Überführung. Okay, was ist Überführung? Es ist ein Gewissmachen von gewissen Tatsachen. Wenn ein Täter seiner Tat überführt wird, dann werden alle Zweifel ausgeräumt, werden alle Fragen ausgeräumt und gesagt, okay, eindeutig, so und so verhält sich's, der Täter ist schuldig oder was auch immer. Hier geht es um Überführung von geistlichen Tatsachen, von geistlichen Wahrheiten. Dass man überzeugt wird von gewissen Dingen, von seinem eigenen Zustand überführt wird. Das heißt, von seiner eigenen Schuld, von seiner eigenen Sünde Gott gegenüber. Dass man erstmal begreift, dass einem über einen kommt, man wird, Mann, ich habe es ja verwirkt vor Gott. Ich liege ja völlig daneben, so wie ich bin von Natur aus. Ich habe ja nichts zu bringen. Meine Sünde wächst mir über den Kopf. Es ist ein Eingeständnis, es ist eine Einwilligung, es ist eine Kapitulation, ein Sagen, okay, ich gebe es zu, ja. Ist das schon Buße allein? Dass man erkennt und dass man zugibt, dass Schuld da ist und dass die Schuld ein Problem ist. Es ist noch nicht allein Buße, ihr Lieben. Saul wurde von der Sünde überführt, die Teufel und die Dämonen wissen über ihre Sünde Bescheid, sie leugnen es nicht. Die wollen sie nicht vor Gott rechtfertigen. Und sind sie dabei, haben sie das wegen Buße getan? Noch nicht. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, der mit dazugehört. Aber was ist der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist ein tiefes Bedauern, ist eine Reue, ist ein Zerstörtsein dadurch. Versteht ihr, dass ich nicht nur einfach sage, wie Saul, ja, okay, ich habe gesündigt, aber jetzt nimm mich mit und gib mir Ehre mich vor dem Volk. Versteht ihr, was ich meine? Das sollte eigentlich Hand in Hand gehen, aber tut es nicht immer. Das muss uns tief betreffen und vor Gott eigentlich hin, dass wir vor ihm nicht mehr gerade stehen können und sagen, ja, hier bin ich, hier stehe ich. Nein, sobald wir uns der Sünde bewusst werden, haben wir nichts mehr, was wir... Es tut leid, es muss leid tun. Es ist eine Reue. Ein tiefes Betrübnis. Und wir können an verschiedenen Stellen sehen in der Bibel. Bei David sieht man sehr, sehr gut, was das bedeutet. Aber hat Judas es auch bereut? Hat es auch bereut? Ist er durchgedrungen? Hat er wirklich Buße getan? Nein. Okay, also wir sehen, es gehört noch etwas dazu. Wenn man überführt werden, man muss es bereuen. Was gehört noch dazu? Das steckt in diesem Wort mit drin. Eine Gesinnungsänderung, eine Umkehr. Dass man einen neuen Weg einschlägt. Okay? Dass man mit dieser Schuld vor den Herrn kommt, nicht in sein eigenes Verderben rennt und sagt, es tut mir so leid und sich selber das Leben nimmt, wie Judas. Nein, bitte nicht. Damit muss man zu Christus gehen, aber im Zweiten dann eben auch das, was er hier sagt, oder? Das, was er hier sagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. Das heißt, tut Buße und dann sollen daraus Taten wachsen, dass man sieht, dass ihr wirklich Buße getan habt. Dann soll das, eine Buße wird sich zeigen. Das wird in einer Neuausrichtung vom Denken, vom Handeln, vom Wollen, wird es mit sich ziehen. Versteht ihr das? Und das ist etwas, wo wir wissen, das können wir nicht selber bewirken. Das ist letztendlich der Heilige Geist, der all diese Dinge, nur der Heilige Geist kann uns zur Buße bringen, oder? Aber echt, eine echte Buße erkennen wir daran, dass daraus gewisse Früchte erwachsen und wir auf einmal sehen, oh, der denkt nicht mehr dasselbe über verschiedene Themen, was auch immer, um was es auch immer geht. Über Clown, über Ehebruch, was auch immer. Ja, er geht in eine andere Richtung. Und das ist, das ist ganz nah ans Herz legen, ihr Lieben. Es können niemals Früchte eine echte Buße hervorbringen. Nicht geh hin, arbeite und zeige, dass es, versteht ihr, beweise dadurch, dass deine Buße richtig ist. Sondern geh hin, tu richtige Buße. Daraus wird das erwachsen. Okay, wir dürfen niemals diese Reihenfolge vertauschen. Ich kann nie durch meine Werke, durch meine Taten eine Buße hervorbringen oder irgendetwas. Nein. Aber die werden es zeigen, ob's wahr ist und ob's ernst ist oder nicht. Und wo das nicht der Fall ist, ihr Lieben, wo wir das nicht sagen können in unserem Leben, wo wir sagen können, ja, im Großen und Ganzen ist es gleich geblieben. Vorher, nachher, weiß nicht. Ich will nicht, ich weiß, dass ihr damit zu ringen habt, dass ihr in dieses Bild umgestaltet werden wollt, dass wir weit noch weg sind von der Vollendung. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam bekennen können, wir sind trotzdem nicht mehr dieselben, die wir gewesen sind. Sonst betrügen wir uns selbst, ihr Lieben. Bitte nicht. Lasst uns nicht wie die Pharisäer sein und sagen, wir sind in Sicherheit. Es ist ernst. Es ist wirklich ernst. In dem Sinne möchte ich euch bitten, euch selbst zu überprüfen. Das Erste, was wir gesehen haben, zu hüten vor der Schlangenbrut. Nicht damit zu spielen, aber eben auch uns selbst zu prüfen. Wir sind nicht in erster Linie nur da, einfach andere zu verurteilen. Wir wollen uns selbst prüfen. Habe ich wirklich aufrichtig Buße getan? Ist das passiert? Ist das ein Teil immer wieder noch, wo Gott mich immer wieder noch in dieses, damit hineinnimmt? Oder denke ich, so habe ich war einmal in meinem Leben vor 25 Jahren und jetzt läuft es alles. Oder ist es etwas, wo Gott uns immer wieder mit hineinnimmt? Es ist etwas, was Gott dauernd tut. Die Reben, die seine sind, die beschneidet er, an denen arbeitet er und die reinigt er. Und so möchte ich euch bitten, euch selbst zu prüfen, diese Buße wirklich aufrichtig zu tun, sofern nicht geschehen. Und dann wollen wir im Folgenden unseren Fokus auf die eine Sicherheit richten, die eine wahre Sicherheit ist, oder? Das ist das Wichtige, nämlich kommt er hier in Vers 11 auf das Eigentliche zu sprechen, worauf er hinweisen muss. Der eigentliche Dienst. Das war jetzt alles Vorarbeit, okay? Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal dabei sein könnt, damit ihr die eigentliche Zielrichtung, worum es geht, nicht verpasst. Denn immer wenn wir mit unserer Schuld, mit all dem, was allein gelassen werden und Christus nicht vor Augen haben, dann geht es in die falsche Richtung. Dann dringen wir nicht echt zu der echten Buße durch. Aber wenn wir ihn vor Augen gemalt bekommen, dann ja. Lasst uns miteinander beten, ihr Lieben. Lasst uns selbst prüfen. Lasst uns danken, dass Gott uns eine zuverlässige Gewissheit und eine Sicherheit in Christus gegeben hat, sofern wir sie besitzen. Vater, ich will dich auch bitten, dass du unsere Seelen nicht in Ruhe lässt, da wo wir auch uns in einen selbstgerechten Mantel uns gekleidet haben. Herr, ich will dich bitten, dass du ganz besonders deinen Finger auf mein Leben legst, weil ich weiß, dass da mit Sicherheit einige Dinge gibt, wo ich noch gebrochen werden muss, wo ich noch eingestehen muss, wie ich mich übertölpeln habe lassen, Herr, vom Feind, von meinem Fleisch, falschen Überzeugungen nachjage. Ich will dich bitten, dass du es bei mir tust, aber ich will dich auch für jeden bitten, Herr, der hier gesessen ist und der dieses Wort gehört hat, dass du uns den Ernst der Lage erkennen lässt, weil wir sind genauso blind wie die Pharisäer und Sadduzäer, wenn du es nicht aufdeckst, wenn du es nicht klar machst, wenn du nicht Gewissheit schenkst. Ich will dich bitten, dass wir es erkennen dürfen, die brenzliche Lage, in der jeder Einzelne von uns ist, weil unser Leben so instabil ist wie ein Hauch. Jeden Moment kann es zu Ende sein, Herr. Ich will dich bitten, dass du durch deinen Geist jeden drängst und berufst, Herr, bei dem, der noch nicht durchgedrungen ist zu dir, der diese Buße noch nicht getan hat, der noch nicht zu deinem Kind geworden ist. Und ich will dich bitten, Herr, dass man das in unserem Leben ablesen darf, dass man es merken kann, dass es nicht etwas ist, was Leute nach 25 Jahren Bekanntschaft irgendwann mal rausfinden von uns. Und das ist etwas, was offensichtlich ist, weil wir nicht mehr Kinder dieser Welt sind, weil wir nicht mehr genauso denken, weil wir von dir selbst ein anderes Verlangen bekommen haben. O Herr, wirke in unseren Herzen, sonst sind wir verloren, sonst sind wir hilflos. Wir wollen dich preisen und wollen dir danken für unsere Hoffnung für Jesus. Was wären wir ohne ihn? Amen.